Vorbemerkung. Ich werde dich in diesem Buch und damit auch in diesem Podcast duzen. Wir werden gemeinsam derart ans Eingemachte gehen, dass ich es unhöflich finden würde, dich zu siezen. Ich zeige dir, dass Leiten und Dirigieren eines Laienchores ein Handwerk sind, ein erlernbares Handwerk mit eigenen Techniken, Arbeitswegen und Methoden, ein Produkt herzustellen. Das klingt sehr industriell, bedeutet aber nur einen glücklichen, erfolgreichen und produktiven Chor. Das Wort Laienchor definiert nur einen Chor, der aus Sängern besteht, die für Singen kein Geld bekommen. Über seine Qualität sagt das Wort nichts aus. Eine tiefere Differenzierung ist terminologisch nicht möglich. Trotzdem werden wir gemeinsam nahezu alle Aspekte der Laienchorleitung behandeln, da es doch spezifische Merkmale gibt, die den Laienchor fundamental vom Profichor unterscheiden. Diese Merkmale und Arbeitsweisen wirst du in keinem mir bekannten Studium oder Chorleitungskurs lernen, weil du sie nur durch die Praxis und Reflexion erfahren kannst. Einen Teil dieser Arbeit nehme ich dir hiermit ab, indem ich dir meine Erfahrung und meine Reflexion mitteile. Ich coache dich. Ich unterrichte dich nicht. Ich möchte nicht, dass du etwas unreflektiert annimmst. Ich möchte, dass du dich mit der Sache auseinandersetzt. Alles, was ich dir an Lösungswegen vorschlage, begründe ich, ohne dir die Lösung aufzuzwingen. Nur weil etwas mein Weg ist, muss es nicht deiner sein. Ich bin sehr meinungsstark, meine Meinungen sind aber immer begründet. Ich helfe dir so, deine Arbeitsweise und deinen Umgang mit deinem Chor und deinen Sängern zu überdenken. Sollte dir dies nicht ausreichen, biete ich dir weitere Wege, die Website chorleitercoaching.de, auf der du die Notenbeispiele zum Podcast findest. Dort kannst du mich auch buchen und dich aktiv oder passiv coachen lassen. Ich biete Mediation für Chor, Chorvorstand und oder Chorleiter unter chormediation.de. Wenn der chorinterne Haussegen schief hängt, kann ich vermitteln. Mir am wichtigsten ist der Chorleiter-Stammtisch unter chorleiterstammtisch.org. Ein kostenloses und ausdrücklich anonymes Forum für Chorleiter. Alle deine Fragen und alle Antworten, die du anderen geben möchtest. Gerade in der Corona-Krise ist es doch sehr aufgefallen, dass in den einschlägigen Foren auf Facebook überraschend wenig Krisenstimmung herrschte. Gerade dann hätte ich das erwartet. Aber auf Facebook müssen wir unseren echten Namen preisgeben und da wird eine Diskussion über ein Stück oder die richtige Probenmethode schnell persönlich. Im Chorleiter-Stammtisch gibst du deine Mailadresse nur zur Registrierung an, sie taucht niemals irgendwo auf und du gibst dir selbst einen Fantasienamen. Ich poste dort auch neue Artikel aus dem Buch und möchte mit dir, halb öffentlich, in Kontakt treten. Eines der größten Probleme, die wir Laienchorleiter haben, ist, dass wir uns nicht die Blöße geben wollen. Wir wollen nicht schwach und unwissend erscheinen. Der Grund ist aber auch einfach. 95% unserer Arbeit besteht daraus, auf Situationen zu reagieren. Wir gehen, mit Sicherheit vorbereitet, in die Probe und haben einen Plan. Aber ab dem Moment, wo wir den ersten Einsatz geben, ist alles, was wir tun, eine Reaktion auf das, was uns vom Chor und der an dem Tag herrschenden situativen Stimmung angeboten wird. Das lässt uns nackt fühlen, weil es vermeintlich keine standardisierten Lösungswege gibt, die wir lernen können. Aber die gibt es. Und ich fühle mich in Proben schon lange nicht mehr nackt. Und wenn, dann gehört diese Spannung auch dazu, denn dann lerne ich etwas Neues dazu. 2027 werde ich eine zweite und stark erweiterte Auflage meines Buches herausbringen. Dies werde ich unabhängig von den Verkaufszahlen tun. Ich habe verständlicherweise keinen Verlag gefunden, der mir nach 5 Jahren alle Verlagsrechte wiedergibt und damit garantiert eine zweite und überarbeitete Auflage ermöglicht. Deshalb musste ich den Weg über einen Book-on-Demand-Anbieter wählen, der mir erlaubt, alleiniger Rechteinhaber zu bleiben. Ich darf mich so, zum Beispiel im Forum, auch selbst zitieren: Der Podcast ist nur so möglich und es gibt keine zahlenmäßige Auflage, das Buch wird also nie vergriffen sein. Da dieses Buch außerdem zum größten Teil auf reflektierter Erfahrung basiert und ich in den nächsten Jahren noch viel dazulernen, beziehungsweise auch im Austausch mit Kollegen, also dir, neue Probleme und Lösungswege kennenlernen werde, ist eine Überarbeitung und Ergänzung des vorliegenden Materials nur konsequent und auch in deinem Sinne. Das Buch und damit auch alle Podcast-Folgen ist nicht nach Themen geordnet. Das Ganze folgt dem Prinzip eines Internetblogs, nur halt in Buchform. Ich folge damit der Theorie des differenziellen Lernens. Was differenzielles Lernen ist, wirst du wahrscheinlich in einer Folge im nächsten Jahr hören, wenn das Kapitel dran ist, oder du schaust kurz einmal ins Buch. Aspekte der Chorleitung sind in kleinen Absätzen aufgearbeitet und mit einer Überschrift versehen. Diese Absätze sind dann alphabetisch, nicht inhaltlich geordnet. Es lohnt sich auch chronologisch zu lesen bzw. zu hören, da die Kapitel strategisch gesetzt sind, geh erst danach problembezogen daran. Der Index am Ende des Buches wird dir dabei helfen, die für dich interessanten Themen wiederzufinden. Nur Lektoren und andere Sachbuchautoren haben bisher diesen Index als das gewürdigt, was er ist, eine unmögliche Arbeit. Ich habe allein daran 3 Monate gesessen und täglich den Punkt der Aufgabe überwunden. Aber ohne vernünftigen Index wäre das Buch eben wegen des Blockkonzeptes nur halb so mächtig. Einige inhaltlich verbundene Hinweise, zum Beispiel neuer Chor, sind im Buch verteilt, weil die Hinweise nicht nur in einem neuen Chor gelten. Sie sind aber unter Neuer Chor im Index alle zu finden. Spezielle inhaltliche Hinweise, zum Beispiel nur für den Gottesdienst, sind wiederum unter dem Oberstichwort Gottesdienst im Buch zu finden. Natürlich auch im Stichwortverzeichnis. Es fiel mir sehr schwer, nach klassisch themengeordneten Kapiteln zu arbeiten, wie Probenvorbereitung, vor der Probe, nach der Probe und so weiter, da viele der Absätze inhaltlich in mehrere Kapitel passen würden. Quellenangaben sind jeweils direkt nach dem Paragraphen notiert. Im Podcast sehe ich davon ab, diese zu nennen, da es sich meistens um kryptische und zeilenlange Internetadressen handelt. Bei Interesse bitte ich darum, die Quellenangaben im Buch zu nutzen. Manche Paragraphen haben augenscheinlich denselben mit anderen Worten beschriebenen Inhalt, aber so individuell jeder Chor und Chorleiter ist, so wird auf nur in Nuancen unterschiedene Aussagen reagiert. Auch von dir. Dieses Buch will auch dir gegenüber pädagogisch sein. Denn das ist Coaching. Wäre dies ein Lehrbuch, würde ich nur einen Paragraphen zur Intonation geschrieben haben und nicht 6. Manche Dinge, die mir selbst sehr wichtig sind, wiederhole ich inhaltlich bewusst nur in anderen Worten und unter anderer Überschrift, sodass sie verteilt immer wieder auftauchen. Wenn dir also etwas bekannt vorkommt, habe ich mein Ziel erreicht, einen Wiedererkennungswert. Es sind Dinge, die ich auch im Leben andauernd wiederholen muss und dies tue, weil ich von ihnen überzeugt bin. In den meisten Fällen sind diese ähnlichen Abschnitte durch Verweise verbunden, im Podcast weise ich darauf am Ende jedes Kapitels hin. Der Abschnitt Wiederholen wird dir einiges an meiner Herangehensweise erklären. Erstens, ich wiederhole, um Wissen zu vermitteln. Zweitens, ich bin humorvoll, motivierend, schnodderig, auffordernd, ehrlich, formal provozierend und auch beleidigend, um in dir emotionale Reaktionen hervorzurufen. Die zum Teil durchgedrehten Überschriften sind wohl überlegt. Du kannst mich nach der Lektüre dieses Buches und nach dem Hören eines der Podcasts lieben oder hassen. Solange du weißt, warum du es tust, hast du dich im Verhältnis zu meinen Intentionen reflektiert. Nur dann war ich erfolgreich. Dies ist ein Coaching-Format, das ist kein Handbuch der Chorleitung. Ich gehe somit davon aus, dass du schon einen Chor leitest und eigene Erfahrungen gemacht hast. Ich gehe davon aus, dass Folgendes grundsätzlich bekannt ist. Die Grundschläge des Dirigierens, Akkordsymbole, Tonarten, Tempoangaben, Taktarten und Harmonielehre im Allgemeinen. Theoretisieren ist nicht so mein Ding. Alles, was du hier liest und hörst, kannst du, unabhängig vom Niveau, auf deinen Chor zugeschnitten anwenden. Alle Hinweise entstammen der Praxis mit echten Laienchören. Alles in diesem Buch ist meine subjektive Erfahrung, mein angelesenes Wissen. Ich mache es so, ich will es so machen. Du musst den richtigen Weg für dich und deinen Chor finden. Nur dann ist er authentisch und nachhaltig. In 100 Paragraphen beschreibe ich dir, wie ich meine Proben vorbereite, wie ich probe und die Psychologie hinter dem Laienchor leiten. Beleidigte Leberwurst. Ich hätte es nicht gedacht, aber ich muss auch so etwas in ein Vorwort unterbringen, denn heutzutage beleidigt sogar gut gemeinte Hilfe. Wenn ich jemanden in diesem Buch durch meine Vorschläge und Anregungen, aber auch Forderungen beleidigt haben sollte, tut mir dies nicht leid. Alles, was ich hier sage, sind Vorschläge zur Optimierung. Selbst ich kann nicht alle erfüllen. Eine übermäßig negative Reaktion auf einen Vorschlag wurzelt meist in dem Wissen, dass man ihn befolgen sollte, aber es entweder nicht kann oder Angst davor hat. Jeder Dirigent muss reflektieren, welche Wege für ihn in Frage kommen, ohne dass er seine Persönlichkeit aufgeben soll, denn das geht nun mal nicht. Das heißt, es ist unmöglich, von einem normalerweise sachlich arbeitenden Dirigenten zu erwarten, dass er nun jede Probe mit einem Witz beginnt, oder von dem unorganisierten Scherzbold, dass er jemals, ohne viel zu delegieren, ein guter Gruppenleiter wird. Wir können im Bereich unseres Charakters Techniken anwenden, um Abläufe zu optimieren und bestimmte Verhaltensweisen, auch liebgewonnene, zu überdenken. Ich will dich dazu anregen. Jeder Hinweis ist ein begründeter Impuls. Ab und zu nutze ich auch Kraftausdrücke, um Handlungsweisen, wie zum Beispiel einen Chor a cappella mitteltönig singen zu lassen, als das darzustellen, was sie für mich sind. Wenn du dich davon persönlich angesprochen fühlst, bedenke, dass wir uns nicht kennen und ich dich nicht persönlich gemeint haben kann. Frage dich dann, warum du dich beleidigt fühlst. Wenn ich so falsch liegen sollte, kannst du mir gerne schreiben. Coaching bedeutet, deinen Weg zu finden, aber manche Sachen macht man einfach nicht. Also meiner begründeten Meinung nach. Gender-Terminologie. Ich habe mir viele Gedanken über eine gendergerechte Sprache gemacht und bin zu keiner befriedigenden Lösung gekommen. Es ist unbestritten, dass nicht nur im Chor mehr Sängerinnen als Sänger singen, sondern es im Laienbereich auch mehr Chorleiterinnen als Chorleiter gibt. Ich bin damit aufgewachsen, dass man Sänger, Chorleiter, Autor, Regisseur, Intendant und so weiter sagt und damit gleichzeitig männliche wie auch weibliche meint. Ich nutze im allgemeinen Sprachgebrauch das generische Maskulinum, ohne großartig darüber nachzudenken. In einem Buch ist das eigentlich etwas anderes. Gleichzeitig sind Ausdrücke wie Chorleiterinnen und Chorleiter, Chorleiterinnen oder Chorleitende, Singende, Dirigierende für den Lese- und Sprechfluss zumindest nicht förderlich. Wir leben in einer spannenden Zeit und ich als Mann bin natürlich der Meinung, dass man gerne beim generischen Maskulinum bleiben kann. Man weiß doch, wer gemeint ist. Das ist ja so leicht von mir zu sagen, da mich die maskuline Bezeichnung Dirigent und Sänger ja meint. Die Problematik wurde mir bewusst, als ich einen Zeitartikel über die Frage las, wie Astronautinnen im All aufs Klo gehen. Es hat eine Seite gedauert, bis ich verstanden hatte, dass der Autor, männlich, nicht nur Frauen, sondern auch die Männer unter dem Begriff Astronautinnen zusammenfasste. Der gemischte Chor ist eine letzte Bastion echter Gendertrennung. Nur im Tenor und Alt gibt es ab und zu Überschneidungen, wobei der Anteil der Tenösen den der männlichen Altisten bei weitem übersteigt. Letzteres ist mir noch nie passiert. Wenn ich mit dir über Sängerinnen rede, denkst du da an den Bass? Und die Sänger des Chores, denkst du da nur an die Männerstimme? Auch das neue Divers ist im Chorzusammenhang nicht zielführend, da zum Beispiel der Genderbegriff Männerstimme klangphänotypisch gemeint ist und mit der sexuellen Einstellung nichts zu tun hat. Ein als Transgender identifizierender Mann wird, da die Ausbildung der Stimmlippen in der Pubertät vollzogen wurde, im gemischten Chor in der Männerstimme singen müssen. Umgekehrt ist es aber möglich, dass als Transgender identifizierende Frauen ihre Stimmen durch Testosteronzufuhr tiefer bekommen. Dies bedeutet aber nicht zwingend, dass Tenösen grundsätzlich mehr Testosteron haben als Sopräne. So leid es mir tut, aber das generische Maskulinum ist im chorbezogenen Sprachgebrauch verankert und wird da auch nicht so schnell verschwinden. Mit dieser Feststellung werde ich mit Sicherheit irgendwelche Empörungen auslösen und würde zwar auch gerne meinen Teil zum Verschwinden beitragen, habe aber gemerkt, dass ich noch nicht so weit bin und keine für mich befriedigende Lösung gefunden habe. Ich habe sogar versucht, bei allen Paragraphen im Buchstaben A nur weibliche Generika und im Buchstaben B nur männliche und so weiter zu nutzen. Aber das fühlte sich erzwungen an. Das grundlegende Problem ist, dass der Text des Buches meine Umgangssprache ist. Ich spreche mit dir. Im Podcast sogar noch konkreter. Dass es nicht nur mir so geht, zeigt das Beispiel einer guten Bekannten von mir, die zurzeit ein Buch über die Violin-Solopartiten von Bach schreibt. Nicht, dass ihr da viele Generika unterkommen, aber wenn, dann würfelt sie, ob männlich oder weiblich. In meinem Fall würde ich also beispielsweise darüber würfeln, ob ich schreiben würde, die Sänger haben die Kantate gesungen oder die Sängerinnen haben die Kantate gesungen. Gendergerecht hat dieser Satz in beiden Fällen die gleiche Aussage. Ich meine immer alle Menschen und ich spüre die Form der aktuell geforderten gendergerechten Sprache als teilend und auf Unterschiede beharrend, obwohl wir doch eigentlich keine Geschlechter mehr sehen sollen. Dass als divers identifizierende Menschen damit gar nicht wahrgenommen werden, ist das kleine Tüpfelchen auf dem I. Wenn also eh nicht alle Geschlechter in unserer Sprache Platz haben, warum dann nicht die Geschlechter ganz aus der Sprache verbannen? Eine praktische Idee zur entgenderten Schriftsprache bringt der Germanist Thomas Kronschläger in Anlehnung an den Künstler Hermes Fettberg mit in die Diskussion. Ich habe nicht nur aus Trotz beinahe darauf zurückgegriffen und empfinde diese Form der Schriftsprache als einzige wahrhaft gerechte Sprache. Hänge einfach bei Personenbezeichnungen ein Y an den Wortstamm und setze ein neutrales Das davor. Schon fühlen sich alle, männlich, weiblich und auch divers, mitgemeint. Um das Plural zu bilden, wird ein S angehängt. Aus der die Sängerin wird das Sängeri, Plural die Sängeris. Aus der die Chorleiterin wird das Chorleiteri, Plural die Chorleiteris. Aus der die Dirigentin wird das Dirigenti, Plural die Dirigentis. Ob auch innerhalb von Wörtern gegendert werden soll, stellt Kronschläger frei. Die Vorteile liegen allerdings auf der Hand. Ein Wortungeheuer wie der, die Chorleiterinnen, Ausbilderinnen, Gehilfinnen schnurrt auf das Chorleiteri, Ausbilderi, Gehilfi zusammen. Man spart drei Kunstpausen beim Sprechen, beim Schreiben fast die Hälfte der Anschläge und hat womöglich noch ein paar Lachis auf seiner Seite. Und auch hier, bevor du dich empörst, denk mal drüber nach. Will man gerecht sein, ist dies der einzige sinnvolle Weg. Im Jahr 2027 gibt es die zweite überarbeitete Auflage des Buches. Ich hoffe dann, eine für mich praktische Lösung gefunden zu haben. Entschuldige mich bis dahin und versichere ausdrücklich, mit dem generischen Maskulinum wirklich jeden Menschen zu meinen und ansprechen zu wollen. Wer damit nicht angesprochen werden will, gibt in diesem Fall, bezogen auf meine Intention, der Form Vortritt vor dem Inhalt. Gesangstechnik. Alle Hinweise zur Gesangstechnik sind ergebnisbezogen. Das heißt, wenn Sänger eine bestimmte Technik anwenden, wird ein bestimmtes Klangergebnis erreicht. Was du verstehen musst, ist, dass dies in einem Chor ohne Einzelstimmbildung immer nur nahezu funktionieren kann. Deshalb müssen wir im Laienchor Anweisungen nutzen, die bei den meisten Sängern zu richtigen Ergebnissen führen. Beispielsweise ein von mir in jeder Probe 10-mal gefordertes freundliches Gesicht muss nicht bei jedem Sänger helle Vokale produzieren, tut es aber bei den meisten. Die Zungenspitze beim Singen an den unteren Schneidezähnen zu belassen, lässt die Zunge hinten nicht zwangsläufig flacher werden und damit einen oberen Resonanzraum schaffen, tut es aber meistens. Ich behaupte also mit Sicherheit nicht, dass meine Stimmbildungshinweise die besten sind, aber they get the job done. Die individuelle Ausprägung der Techniken musst du an deinem Chor ausprobieren, deshalb beschränke ich mich auch auf Grundsätzlichkeiten und gebe sonst nur Hinweise. Artikel zur Funktion und Anatomie der Stimme bestehen dabei hauptsächlich aus Verweisen auf Wikipedia-Artikel. Der Grund ist einfach: die moderne Technik. Sei es nur die der Animation oder auch MRT-Aufnahmen von der Stimme, welche ich natürlich weder in einem Buch darstellen noch hörbar machen kann. Die menschliche Klangerzeugung ist sehr komplex. Um alle notwendigen Aspekte abzudecken, wurden schon andere dicke Bücher geschrieben. Ich will dir Wege zeigen. Nehme dir einfach mal einen Nachmittag und lerne das Instrument deiner Sänger und auch von dir näher kennen. Ich glaube, jeder Geiger weiß mehr über den Aufbau seiner Geige, als wir Sänger über den Aufbau unserer Stimme. Ändere das. Rechtliches. Alle rechtlichen Hinweise und Behauptungen sind von mir nach bestem Wissen und Gewissen gemacht worden. Eine Gewähr gebe ich auf diese nicht und empfehle dir dringend, dich von Fall zu Fall selbst zu informieren. Sie spiegeln alle nur eine Meinung wider. Alle Tatsachenbehauptungen, Vorgehensweisen der Allgemeinbildung, die nicht mit einer Quellenangabe versehen sind, entstammen meiner eigenen Erfahrung. Ich gebe keine Garantie auf ihre Richtigkeit. Im Falle der Quellenangaben, die auch für diesen Podcast im Buch zu finden sind, liegt die Verantwortung bei der Quelle, deren Korrektheit zu überprüfen ist. Beispielhafte Chorsituationen sind gänzlich anonymisiert und inhaltlich verfremdet. Alle Ähnlichkeiten mit lebenden und verstorbenen Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt, selbst wenn sie spezifiziert wirken. Laienchorleitung. Laienchorleitung ist ein schöner Beruf. Ob haupt- oder nebenberuflich. Leider sind alle mir bekannten Lehrformate für Laienchorleitung nicht realitätsnah, da sie schlicht nicht auf die Arbeit mit Laienchören ausgerichtet sind. Das Hauptproblem: die Schüler und Studenten müssen sich in den praktischen Übungen nur mit Kommilitonen oder Kollegen auseinandersetzen. Der Laienchorleiter ist im Gegensatz zum Dirigenten eines professionellen Chores oder Orchesters kein kleines Rädchen im System, sondern maßgeblich für die Qualität, die Ausrichtung und Zufriedenheit der Sänger seines Chores verantwortlich. Er ist das Zentrum, um das sich alles dreht. Mit deiner Qualität steht und fällt die des Chores. Du hast dadurch signifikant mehr Macht als deine professionellen Kollegen, aber damit auch mehr Verantwortung. Deshalb muss bei jedem Fehler des Chores oder im Ablauf die Frage von dir an dich gehen, was du falsch gemacht hast. In deiner verantwortungsvollen Position hast du zuerst zu fragen, was du besser machen kannst, bevor du fragst, was die anderen besser machen können. Das ist nicht einfach, den Weg dahin zeige ich dir. Im Laienbereich besteht ein ganz anderes Vertrauensverhältnis zwischen Chor und Sänger als im Profibereich. Profisänger wissen, wann sie falsch gesungen haben. Sie brauchen keine Stimmbildungstipps. Sie müssen nicht auf eine gute Haltung hingewiesen werden. Mit ihnen musst du keine Töne pauken oder die Intonationsgrundsätzlichkeiten klären. Dort bist du für die musikalische Gestaltung zuständig. Mehr nicht. Du bist absolut ersetzbar. Ein Profichor könnte auch ohne Dirigenten noch verhältnismäßig gut singen. Im Laienchor brauchen die Sänger dich, um als Chor überhaupt zu funktionieren. Du wirst diese Machtposition aber nur gut ausfüllen können, wenn die Sänger ihre Unterwürfigkeitsposition nicht spüren, sondern das Gefühl bekommen, Anteil an der Entstehung der Musik zu haben. Auch hierfür lernst du Techniken von mir. Dirigieren ist keine Zauberei. Man kann es, eine gewisse Führungspersönlichkeit vorausgesetzt, lernen. Woran viele von uns scheitern, ist aber der Glaube, dass Dirigieren im Laienbereich, wie im Studium gelernt, einfache Mathematik ist. Wenn ich das mache oder das fordere, passiert auch das. Bei den Profis ist das auch meistens so. Ich sage, Takt 25 leiser oder zeige das sogar nur an und es passiert. Dirigieren im Laienbereich ist aber höhere Mathematik. Es ist Wahrscheinlichkeitsrechnung. Wenn ich das mache oder das fordere, passiert wahrscheinlich das. Leider gehen alle mir bekannten Dirigierschulen von höchst willigen und fähigen Sängern aus. Wir alle wissen aber, dass dem nicht so ist. Mein Buch schließt somit die Lücke zwischen dem technischen Dirigieren und dem Leiten einer Gruppe von musikalischen Laien jeden Niveaus. Es ist für den Anfänger bis zum studierten Profi geschrieben. Denn wo es dem Anfänger an Sachkompetenz fehlt, fehlt es dem Profi an Sozialkompetenz. Für beides bietet das Buch Handlungsanweisungen, Tipps und Vorschläge, die die Arbeit und den Umgang mit einem Laienchor optimieren. Ich helfe dir, ein Dienstleister an deinen Sängern und deinem Chor zu werden, ohne daran kaputt zu gehen. Du wirst schließlich einen funktionierenden Chor, zufriedenere Sänger und bessere Konzerte erreichen. Der Fisch fängt immer am Kopf an zu stinken. Deshalb musst du dich selbst ändern, bevor sich dein Chor ändern kann. Du musst zufrieden werden und trotzdem bereit sein, immer dazu zu lernen. Alles, was ich dir anbiete, wird dir leider ohne Eigenleistung nicht helfen können. Ich zeige dir zwar eine Menge Wege, wie du deine Arbeit effektiver gestalten kannst und weniger Probleme bekommst, aber kein Chor gleicht dem anderen. Einige Tipps funktionieren bei jedem Chor und gehören quasi zum Grundrepertoire bzw. zu deinem Fundament. Viele Wege musst du aber erst versuchsweise beschreiten, um herauszufinden, ob sie etwas für deinen Chor sind oder nicht und ob sie etwas für dich sind. Die Rationalisierung der Emotion. Alle Menschen in allen Kulturkreisen singen. Leider ist in der Historie zum großen Teil nur der sakrale Gesang aufgezeichnet worden. Auch aus dem griechischen Theater gibt es nur rudimentäre Überlieferungen. Das Volkslied gab es schon immer, es wurde aber nur mündlich überliefert. Ein singender Mensch tut dies nicht, um anderen zu gefallen. Er tut dies für sich selbst. Er tut es, um seine Arbeit erträglicher zu machen. Ein Kind in den Schlaf zu wiegen, seine Freude auszudrücken, seine Wut, aber auch seine Angst, wie zum Beispiel der Pfeifer im Walde. Singen und Emotion sind untrennbar miteinander verbunden, auch im Chor. Singen ist damit immer intrinsisch und emotional. Deshalb hat der singende Laie das Gefühl, er gebe etwas Intimes von sich preis. Es ist die Aufgabe des Chorleiters, diese Verbindung zur tiefen Emotionalität konstruktiv und sensibel aufzubrechen, um das Singen für den Sänger zu einer steuerbaren und formbaren Tätigkeit werden zu lassen. Er muss die Emotionen rationalisieren. Ein Chorsänger, der sich mit seinem Individualgesang einer Gruppe unterordnen soll, braucht eine Führung, die ihn in seiner emotionalen Ausdrucksweise nicht verkrüppelt, sondern ihm Werkzeuge gibt, seine singende Ausdrucksweise zum Wohl der Gruppe und zu seinem eigenen zu steuern. Ein schlechter Laienchorleiter wird seine Sänger wie bezahlte Profis behandeln, deren emotionale Bindung zum Chor und zu der Musik nicht an erster Stelle stehen müssen. Ein guter Laienchorleiter wird in dem Verständnis um die emotionale Heterogenität seiner Sänger Wege finden, diese zu homogenisieren und die meisten seiner Sänger emotional in dieselbe Richtung zu bewegen. Dies wird er aber nur schaffen, wenn er selbst rational bleibt, ohne kalt zu sein. Er muss fühlender Mensch bleiben. Seine Methodik und Didaktik darf trotzdem nur von klaren Gedanken und Rechtfertigungsfähigkeit, nicht Rechtfertigungszwang, geprägt sein. Er muss sich immer erklären können, ohne es zu müssen. Nur wenn er auf eine eigene, unsachliche Meinung verzichtet, ist er für jeden Sänger ansprechbar. Sein Profil ist darüber definiert, es gibt keine Überraschungen. Coaching. Coaching ist Interaktion. Du und ich finden deine Lösung. Das ist mit einem Buch oder Podcast natürlich nicht zu leisten, weil wir so zuerst einmal nicht in einen echten Dialog treten können. Ich gebe dir hiermit aber Hilfsmittel und Wegweiser, soweit es ohne einen persönlichen Kontakt möglich ist. Ich zeige dir Alternativen. Ich sage dir, auf welche Probleme ich gestoßen bin und wie ich sie gelöst habe. Dann musst du damit deinen Weg selbst suchen. Wenn du dich entscheidest, auf dem Weg zu bleiben, den du jetzt gerade gehst, dann tust du es über die Auseinandersetzung mit meinen begründeten Vorschlägen informiert und selbst begründet. Es kann sein, dass dir die Hälfte der Tipps nichts bringen, da sie nicht zu deiner Lebenssituation passen, dir oder deinem Chor. Das bedeutet aber, dass du diese Tipps reflektiert und dich informiert gegen ihre Umsetzung entschieden hast. Und das ist ebenso viel wert wie ihre Umsetzung. Wenn dir persönliche Änderungen schwerfällt, wirst du versucht sein, wegen einzelner Dinge, die du nicht umsetzen kannst, alles an diesem Buch für nicht umsetzbar zu halten. Dann hast du das Ziel leider missverstanden. Solange du eine informierte Entscheidung triffst, ist sie korrekt. Für dich. Ein Beispiel. Ich würde niemals vor der Probe ein gutes Essen zu mir nehmen. Du möchtest vielleicht nicht darauf verzichten, mit deiner Familie zu Abend zu essen. Es zu tun oder zu lassen hat Vor- und Nachteile. Solange du dann in der Probe nicht rumjaulst, wie schwer doch dein Magen ist, sondern zufrieden an das schöne gemeinsame Essen denkst und mit dem vollen Magen trotzdem deine Arbeit machen kannst, oder gerade weil, da du nun keine Schuldgefühle gegenüber deiner Familie hast, ist alles okay. Dein Weg, mein Ziel. Gute Probe durch zufriedenen Chor und Chorleiter. Eventuell wusstest du gar nicht, dass es da noch einen anderen Weg gibt, wo du immer schön geradeaus gegangen bist. Eventuell warst du zu faul oder einfach uninformiert. Vielleicht dachtest du, du gehst den richtigen Weg. Vielleicht gehst du auch deinen richtigen Weg. Dann weißt du das jetzt auch und denkst es nicht nur. Das ist das Ziel dieses Buches und jetzt dieses Podcasts. Ich will dich dazu bringen, dass du dich für deinen Weg entscheidest. Ich gebe ihn dir nicht vor. Ich zeige dir nur, welche Wege du gehen kannst und welche Wege ich für die besseren halte. Den Weg gehen musst du selbst. Sehr häufig wirst du Aufzählungen hören, die mit und so weiter enden. Das liegt weniger daran, dass mir nichts mehr einfällt, als eher, dass meine Aufzählung eine Basis definieren soll, auf der du die Liste aus deiner Erfahrung und Situation heraus weiterführen kannst. Das Buch ist ein Werkzeugkasten. Ich gebe dir in ihm Werkzeuge, um deine Aufgabe zu erfüllen. Es ist aber deine Aufgabe, die Werkzeuge aus dem Kasten zu nehmen. Du hast die Wahl, schaust du einmal in den Kasten und stellst den dann in die Ecke, oder wirst du für die entsprechende Situation das richtige Werkzeug nutzen? Für manche Situationen wirst du kein Werkzeug finden, aber du wirst dir dann dein eigenes bauen können. Ich werde damit deine Resilienz fördern. Durch Techniken und durch Wissen wirst du ruhiger und so mit einer gesunden Spannung deinen Chor führen können. Die Probleme, die dich vorher emotional berührt haben, bleiben bestehen. Du lernst aber einen gesunden Umgang mit ihnen. Coaching kann nur individuell geschehen. Ich habe in den letzten Minuten auf unterschiedlichste Weise erklärt, dass du deinen Weg finden musst und ich dir dabei helfen werde. Diese Wiederholung eines Grundthemas mit anderen Worten und Beispielen ist eines der Grundprinzipien dieses Buches. Ich möchte dich abhängig von deiner Lebens- und Arbeitssituation ansprechen. Ich möchte auch, dass du mir widersprichst. Ich will in dir Konflikte auslösen und über Begründungen zu deiner Lösung führen. Kaizen. Ein Untertitel des Buches ist die Rationalisierung der Emotion durch Kaizen. Diesen Untertitel hätte ich beinahe mit auf das Cover getan, habe ihn dann aber doch erst auf Seite 3 untergebracht, weil er doch sehr komplex ist und eine New Age angehauchte Konnotation mit sich bringt. Ich habe den Begriff und seine Philosophie durch Zufall in einer Zeitung gelesen und gedacht, ha, das ist doch das, was ich die ganze Zeit mache. Nun hat das Kind einen Namen bekommen. Kaizen ist japanisch und bedeutet Veränderung zum Besseren. Es bezeichnet sowohl eine Lebens- und Arbeitsphilosophie als auch ein methodisches Konzept, in deren Zentrum das Streben nach kontinuierlicher und unendlicher Verbesserung steht. Die Verbesserung erfolgt in einer schrittweisen, punktuellen Perfektionierung oder Optimierung eines Produktes oder Prozesses. Im engeren Sinne ist eine stetig inkrementelle Verbesserung gemeint, in die Führungskräfte und auch die Mitarbeiter einbezogen werden. Gemäß der Philosophie des Kaizen weist nicht die sprunghafte Verbesserung durch Innovation, sondern die schrittweise erfolgende Perfektionierung des bewährten Produktes den Weg zum Erfolg. Das heißt, es bedeutet nicht, den Chor zu verbessern, indem man die Sänger austauscht, sondern indem man die Sänger, die da sind, ausbildet. Dabei wird davon ausgegangen, dass der wirtschaftliche Erfolg das Ergebnis von Produkten und Dienstleistungen ist, die mit ausgezeichneter Qualität höchste Kundenzufriedenheit erzielen. Aus dieser Überzeugung leitet sich die stetige Suche nach Verbesserung auf allen Ebenen eines Unternehmens als Kernfunktion eines Kaizen-Programms ab. Es ist ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Insgesamt soll durch Kaizen, also einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess, eine höhere Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen erreicht werden, was zu einer stetigen Verbesserung der Wettbewerbsposition beitragen soll. Um Kaizen auf einen Chor zu übertragen, muss man den Chor als Produkt erkennen. Das mag sich technisch anhören, vor allem da der Laienchor an sich auf Emotionen aufgebaut ist. Damit deine Chorsänger aber emotional sein können, ist es deine Aufgabe als Chorleiter, diese Emotion zuerst zu rationalisieren. Ich werde, ohne es weiterhin explizit zu erwähnen, in jedem meiner Hinweise und Vorschläge die 5 Grundlagen des Kaizen auf die Leitung eines Laienchores übertragen. Sie sind meine Handlungsgrundlagen, an ihnen orientiere ich mich. Die erste Grundlage ist die Prozessorientierung. Zu häufig leiten wir unseren Chor ausschließlich ergebnisorientiert, also für den Auftritt. Aber nur über die Analyse der Proben, dem Aufarbeiten und folgenden Ziehen von Konsequenzen wirst du ein gutes Ergebnis nachhaltig erhalten und damit wiederholen können. Frage nicht, war dieser Auftritt gut oder war dieser Auftritt schlecht, sondern was habe ich dafür getan, dass der Auftritt gut war und was kann ich davon zum Standard für das Proben anderer Stücke machen? Später erst, was war nicht gut und was war mein Anteil daran? Die zweite Grundlage ist die Kundenorientiertheit. Kaizen bedeutet die Unterteilung in interne und externe Kunden. Externe Kunden sind in erster Linie die Zuhörer. Wenn ich ständig Stücke singen lasse, die keiner hören will, wenn ich schlechte Pressearbeit mache und somit keiner von Auftritten weiß, wenn ich die Eintrittspreise zu hoch ansetze, wenn ich meinen Chor ungenügend vorbereite und die Auftritte schlecht sind und so weiter, dann darf ich mich nicht beschweren, wenn meine externen Kunden von meiner Existenz nichts wissen oder unzufrieden sind und meine Konzerte nicht besuchen, also von meiner Existenz nichts wissen wollen. Interne Kunden sind deine Chorsänger. Nur wenn du verstehst, dass du ohne Sänger kein Dirigent bist, kannst du erfolgreich einen Laienchor leiten. Sie müssen nämlich nicht bei dir bleiben. Du verkaufst ihnen ein Produkt, dich und den Inhalt, den du bietest. Zur Qualitätssicherung musst du bei deinen internen Kunden ansetzen. Wenn deine internen Kunden zufrieden sind, mit dir, deiner Probenarbeit, deiner Programmauswahl, deiner Menschlichkeit und Führungsstärke, dann werden auch die externen Kunden glücklich und zufrieden. Ich habe noch nie erlebt, dass Zuhörer mit einem Chor und seiner Leistung unzufrieden waren, wenn der Chor selbst stolz auf seine Leistung und Qualität war, weil er 100% seiner Möglichkeiten abrufen und präsentieren konnte. Die dritte Grundlage ist die Qualitätsorientierung. Nur wenn du dich ständig weiterbildest und jeden Fehler als Chance zum Lernen verstehst, wirst du besser und damit auch dein Chor. In diesem Beruf wirst du ewig lernen und deine Standards ständig anpassen müssen. Deshalb funktioniert die Denkweise des Kaizens in der Chorleitung so gut. Dein Chor besteht aus einer heterogenen Masse von Menschen, dessen Zusammensetzung und Stimmung einem ständigen Wandel unterworfen ist. Wenn du meinst, bei einer Dirigiermethode bleiben zu können, ohne über ihre Optimierung nachdenken zu müssen, bist du nicht qualitätsorientiert. Die Qualitätsorientierung kann sich nur über eine ständige Anpassung an die Situation und den unbedingten Willen zur Optimierung der Prozesse äußern. Die vierte Grundlage ist die Kritikorientierung. Im Kaizen wird Kritik als Chance zur ständigen Verbesserung gesehen. Kritik ist ein Hinterfragen. Hinterfragt werden die Abläufe, die funktionieren, um aus ihnen zumindest kurzzeitig Standards zu machen. Hinterfragt werden die Abläufe, die nicht funktionieren, um sie zu verbessern. Dies kannst du nicht alleine. Deshalb wird im Kaizen Kritik von Mitarbeitern gewünscht und gefördert. Deine Sänger müssen sich trauen, dich und deine Arbeit zu kritisieren. Das kann nerven. Du wirst aber bald lernen, alles, was du tust, erklären zu können. Das wird dir eine tiefe, innere Ruhe geben und dich gleichzeitig in einen positiven Spannungszustand versetzen, der Gleichgültigkeit verhindert. Wenn du alles begründen kannst, wirst du vorher darüber nachgedacht haben und keine emotionalen Entscheidungen treffen. Du wirst deine Arbeit rationalisiert haben. Wenn du vorher kritisiert wurdest, wurden emotionale Entscheidungen von dir kritisiert. Du wurdest kritisiert. Hast du dann emotional reagiert, trauten sich Sänger nicht mehr, dich zu kritisieren. Das bedeutet Stillstand. Wird dagegen eine rationale Entscheidung von dir kritisiert, wird eine Begründung kritisiert, über die diskutiert werden kann. So wird ein Ablauf verbessert werden. Du darfst nur selten persönliche Entscheidungen treffen. Du musst logische und durchdachte Entscheidungen treffen, die du begründen kannst. Das beinhaltet auch die Vorbereitung der Probe. Gewöhne dir diesen Zyklus an. Planung. Vorbereitung der Probe, des Konzertes, die Programmauswahl, Tätigkeit, Probe und Auftritt, Kontrolle, was war gut, nicht gut und dann Verbesserung. Planung, Tätigkeit, Kontrolle, Verbesserung. So analysierst und verbesserst du dich und deinen Chor ständig. Das schaffst du allerdings nur mit Hilfe der Selbstreflexion und der sachlichen Kritik und Auseinandersetzung mit deinen Sängern. Nur wenn du deine Arbeitsweise begründen kannst, dich nicht primär von Emotionen steuern lässt und deinen Sängern die Werkzeuge, also die Technik und das Wissen gibst, um gut zu singen und das eigene Singen objektiv analysieren zu können, werdet ihr alle kritikfähig. Nur so kannst du mit deinen Sängern auf einer Sachebene diskutieren und ihre Meinungen, die ja dann auch begründet sein müssen und dürfen, annehmen. Ich will das so, ist keine Begründung. Die fünfte Grundlage ist die Standardisierung. Wenn du eine Verbesserung für ein Detail oder einen systematischen Ablauf, wie zum Beispiel dein Run for Cover, gefunden hast, versuche dies zu formulieren. Nichts anderes ist dieses Buch. Es ist meine Auseinandersetzung mit Kaizen in Verbindung mit der Chorleitung. Im Gegensatz zu Fabriken oder Produktionsprozessen in der Automobilindustrie, wo Kaizen häufig zur Anwendung kommt, ist ein Chor ein lebendiges Produkt, das ständiger Veränderung unterliegt. Es ist trotzdem sehr wichtig, sich Standards anzueignen, auf die man im Notfall zurückgreifen kann. Gleichzeitig müssen diese Standards Kaizen-getreu ständiger Anpassung unterliegen. Kaizen bedeutet, dass alle Menschen im Chor nach ihren Möglichkeiten und Fähigkeiten in die Abläufe eingebunden werden. Die meisten Chorleiter müssen lernen zu delegieren. Delegieren heißt, Vertrauen zu haben und Menschenkenntnis zu besitzen. Nur dieses Delegieren in dem Verantwortung unter denen verteilt wird, die sie übernehmen wollen und können, sorgt für Zufriedenheit und bessere Qualität. Solange du bewusst Verantwortung abgibst, aber auch Rechenschaft einforderst und diese Haltung nach außen aktiv vertrittst, wird niemand auf die Idee kommen, du würdest es aus Unvermögen oder Faulheit tun. Lenke unmusikalische Abläufe im Hintergrund durch Delegieren und musikalische kommunizierend diktatorisch.